Chic mit Good Times. Bei mir zu Gast ist der Richard Posch als Pfarrer der St. Otmar Pfarre, der größten Pfarre in Mödling. Wir haben schon ein bisschen deinen Werdegang skizziert zum Priestertum, dass du also während deines Studiums der, was, Erdöl?
Erdölwesen.
Erdöl des Erdölwesens auf der Montanuni draufgekommen bist, dass eigentlich ja, der Priesterberuf eher deines wäre. Und hast du es je bereut, dass du Priester geworden bist?
Eigentlich nicht.
Nein? Nein. Wie ist so der Tagesablauf eines, wie kann man sich das vorstellen?
Sehr verschieden. Mhm. Ich muss sagen, es kommt auch darauf an, wo man eingesetzt ist. Mhm. Hier als Pfarrer gibt es schon eine gewisse Regelmäßigkeit. Wenn zum Beispiel Schuldienst dazukommt, manchmal helfe ich in der Schule aus, mhm, Religionslehrer, dann ist es klarer strukturiert. Aber ja, sonst ja, sind viele verschiedene andere Aufgaben.
Stehst früh auf, wie man sich's vorstellt?
Ja. In der Regel schon.
Ja. Ja. Ich weiß noch, der Bischof Krenn hat ja damals, den habe ich kennengelernt, warte mal, da wurde gerade in St. Pölten das Landhaus eröffnet, mhm, und da hatte ich ein Interview mit ihm und der hat mir irgendwie gesagt, hat schon, glaube ich, ein, zwei Gläser zu sich genommen und gesagt, ja, er hält St. Pölten nicht aus, da werden immer so früh die Gehsteige hochgeklappt, nicht? Und ja, das ist so ruhig hier. Und ich habe ihn gefragt, ist das nicht ganz im Sinne eines Bischofs? Und er hat gesagt, nein, nein, es muss zu jeder Tages- und Nachtzeit einer aufpassen. Ja? Und er passt in der Nacht auf. Also er war, glaube ich, eher ein Nachtvogel. Der wird lang geschlafen haben. Also du stehst auf 6 Uhr? Oder?
Das ist ja manchmal früher.
Ja. Machen wir früher, okay. Dann hast du um 8 Uhr Frühmesse.
8 Uhr ist Frühmesse. Ja. Ja, im Advent und in der Fastenzeit, da sind immer natürlich diese anderen Gottesdienste. Wir haben Morgenlob zum Beispiel in der Fastenzeit immer um 6.30 Uhr. Aha. Und die Orate-Messen im Advent, Montag bis Samstag, immer auch 6.30 Uhr. Aha. Und das ist natürlich dann recht früh.
Ja, also als Kind war ich oft in der Kirche. Die Liturgie hat sich schon ein bisschen verändert, ne? So in den letzten 20, 30 Jahren. Oder ist es noch gleich geblieben?
Grundsätzlich, ja, grundsätzlich nicht. Die große Liturgiereform war ja sozusagen Ende der 60er Jahre.
Okay.
1970, mhm, ist ja das neue Messbuch herausgekommen. Es gibt zwar jetzt ein paar kleine Veränderungen. Mhm. Der Stil ist vielleicht etwas, mhm, anders geworden. Mhm. Nach dem Zweiten Vatikanum hat man ja durchaus auch angenommen, dass weiterhin auch in lateinischer Sprache auch zelebriert wird, mhm, was jetzt kaum mehr, mhm, dann getan wird.
Ja. Aber du kennst sie natürlich bereits auswendig, ne? Also du musst auch nicht mehr runterschauen ins Buch, oder?
Naja,
oder hin und
diese Hochgebete kann ich quasi, wenn ich kenne natürlich Liturgen, die sich, mhm, damit befassen, die natürlich ohne Messbuch, mhm, das zelebrieren könnten.
Ja.
Ich traue mich nicht zu sagen, ob ich das könnte.
Ja. Und so wie für einen Journalist natürlich, oder wie ein Journalist Zeit braucht, um seine Geschichte zu schreiben, so verfasst du natürlich dann Woche für Woche deine Predigt. Sind das vorgegebene Themen oder ist das dein eigenes Titel oder dein eigenes Thema, das du dir da vornimmst?
Also es kommt sehr selten vor, dass ich jetzt irgendwo etwas abschaue. Mhm. Es kann durchaus manchmal passieren, dass ich ein Evangelium habe, wo ich sage, was soll ich jetzt wirklich dazu sagen? Mhm. Aber in der Regel kommen mir dann schon Eigengedanken und ich versuche, das eigene hineinzubringen. Mhm. Ja, natürlich in Bezug auf die Schrift, in Bezug darauf, was könnte das sozusagen auch den Leuten sozusagen geben oder einleuchten, wo es einfach geht um die Frage, was ist die Gesinnung Jesu oder wie kann man sich sozusagen Gottes Wirken da vorstellen. Es gibt ja durchaus einige Evangelien, wie dieses, das wir jetzt gehört haben am letzten Sonntag, mhm, mit der Auferweckung des Lazarus, mhm, die, mhm, einfach viele, ja, Fragen aufwerfen.
Ja, klar. Ja. Ja. Ja, dieses Deuten der Bibel und also das Wort Gottes den Leuten angedeihen zu lassen als Hilfe fürs Leben, das ist halt schon, glaube ich, die Hauptaufgabe, dass man versucht, einfach die Menschen dadurch glücklicher zu machen. Ne?
Ich denke, es soll zumindest stärken, es soll irgendwo den Glauben stärken. Für mich ist zum Beispiel auch Bibelexegese oder das, was ich gehört habe damals, also auch im Studium, das war stärkend eigentlich für meinen Glauben. Es ging natürlich um die Frage, wie sind Evangelien zu deuten? Und es gibt auch so etwas wie gewisse Schlüssel, die man dann deuten kann. Für manche Leute mag es erschreckend wirken, wenn man eben Wunder, wie sie manchmal beschrieben werden in den Evangelien, anders deuten soll, als sie jetzt vielleicht als Kind zu deuten sind. Und da gibt es natürlich manchmal Ärgernis. Ich kann mich noch erinnern, da haben sich manche Leute bei mir beschwert, dass ich da einiges etwas zu nüchtern darstelle oder wo vielleicht etwas, das sie eben als Wunder so gedeutet haben, ja etwas anders deute. Ja.
Hast du manchmal auch Diskussionen gehabt oder noch immer mit Agnostikern oder Atheisten, die einfach sagen, was nicht zu beweisen ist, kann ich nicht glauben, was entgegnest du da?
Das kann durchaus sein und ich sage sozusagen, es gibt natürlich Schlüssel für jedermann und ich war selber sozusagen auch in der Jugend etwa so in einer Situation, wo ich gesagt habe, also ich glaube eigentlich nicht. Also, und es hat sich langsam, ja, es gibt verschiedene Schlüssel. Es gibt Punkte sozusagen, an denen man nachdenken kann, überlegen. Und ich denke, es sind Fragen, die nie abgeschlossen sind. Jetzt Fragen sozusagen nach Gott, wie ist Gott zu deuten? Es ist sicher konkreter, wenn man sich den Weg Jesu anschaut. Und natürlich diesen Weg nachzugehen, ist eigentlich doch etwas, das nicht einfach ist. Und es gibt durchaus Persönlichkeiten, wo man diese Spuren auch entdecken kann. Und ich denke, auch bei Zeugen, Heiligen, ja, es sind natürlich sehr viele heilig gesprochen, an meiner Meinung nach zu viele. Aber,
ja, ist eine
auf der anderen Seite gibt es viele Leute, wo man einfach diese Spuren Jesu, diese Gesinnung Jesu entdecken kann. Und das ist etwas Faszinierendes zu jeder Zeit, aber nicht immer einfach, wo man sich selber fragen muss, ja, wem folge ich eigentlich? Und muss man sich immer wieder dann ins Gewissen rufen, ja, ist es das? Und auch in der Frage der Position. Jetzt als Pfarrer, da gibt es ja diesen Witz, da von einem Paar sozusagen, das heiraten will und sie sind gerade sozusagen jetzt also unterwegs und wollen also dann heiraten und verunglücken sie und kommen beide in den Himmel und dann jetzt zu Petrus und ja, sie kommen dann zu ihm hin und sagen, ja, gibt es also dann noch einen Priester, der jetzt also uns trauen kann und so, der diese Trauung vornehmen kann und der Petrus schüttelt den Kopf, na, Pfarrer gibt es keinen da.
Religion soll ja auch nicht nur Menschen glücklicher machen, sondern vielleicht auch aus ihnen einen besseren Menschen machen. Bist du ein besserer Mensch geworden durch den Glauben, glaubst du? Oder warst du vorher auch schon ein leibender Kerl, wie man salopp sagt?
Das ist schwierig zu sagen. Natürlich kann es eine Hilfe sein. Und ich denke, auch der Glaube gehört irgendwo auch zum Menschen dazu. So meine ich, aber es können sicher Leute anderer Meinung sein und es gibt sicher Leute, die durchaus nicht glauben und sagen, sie sind Atheisten oder Agnostiker, die durchaus gute Menschen sind. Also, und es gibt natürlich auch religiöse Fanatiker und ja, deswegen...
Bei jeder Religion,
ja. Deswegen ist es schwierig, es hat einmal eine Umfrage gegeben, glaube ich, in einem Nachrichtenmagazin, ja, wo es heißt, also, dass gläubige Menschen nicht unbedingt bessere Menschen sind. Es ist schwierig, so eine Statistik aufzuzählen.
Ja. Jetzt kommt ja eigentlich, sagt man, das größte Fest der Christenheit, ne? Das Osterfest. Und da hat natürlich der Richard Posch dann sehr viel zu tun. Gleich reden wir über Ostern.